Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn der Begriff Gipfel wirklich stimmig war, dann jedes Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Höhe der Schweizer Alpen. Und wir sind wieder an dem Punkt im Kalender, an dem Davos stattfindet. Aber diesmal nicht real vor Ort, sondern rein digital. Da treffen sich die Großen der Wirtschaft mit den Großen aus Politik und Gesellschaft. Ich spreche darüber jetzt mit Knut Bergmann, Leiter der Kommunikation und des Berliner Büros des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Herr Bergmann, das Digitale dieses Jahr, holt das diesen Gipfel möglicherweise auch im guten Sinne runter? Digital heißt ja idealerweise auch zugänglicher.
Das kann ich schwer beurteilen. Es gilt natürlich für solche Gipfel immer, dass die persönliche Begegnung auch am Rande von Veranstaltungen enorm wichtig ist für Brückenbau und für Dialog. Aber das ist ein spannendes Experiment, ob Davos, was ja eine sehr elitäre Veranstaltung ist oder nur sehr eingeschränkten Kreisen zugänglich ist, ob das im Digitalen vielleicht etwas partizipativer wird, da bin ich mal gespannt.
Also wer wollte, konnte gerade Ursula von der Leyen zuhören, die hat ab 11 Uhr gesprochen, hat da übrigens auch noch mal ganz klar gesagt, die Corona-Impfstoffhersteller müssen liefern und dass man da jetzt genau raufschauen werde. Sie hat aber auch eine ganz interessante Erinnerung gemacht, nämlich nur ein Jahr ist es her, dass da Greta Thunberg ihren großen Auftritt hatte. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber das waren ja auch eindrucksvolle Bilder und Redemomente. Und ja auch so interessante Widersprüchlichkeiten, ne? Wirtschaftsbosse grün strahlend, die den Klimaschutz huldigten und dann ja per Privatjet anreisten und abreisten. Jetzt kann man sagen, immerhin kaum Emissionen für diesen Gipfel.
Ja, also auf der einen Seite Greta Thunberg zu huldigen, wie Sie das gerade genannt haben, und andererseits mit dem Privatjet zu reisen, das in der Psychologie nennt man das wohl kognitive Dissonanz. Ja, es zeigt ja, wie schnell sich Themenagenten ändern können. Also ich finde, wenn man zurückguckt, einfach wahnsinnig. Man hätte das gar nicht vorhersagen können, wenn man die letzten Jahre mal Revue passieren lässt, was die großen außenpolitischen Themen gewesen sind. Transatlantisches Verhältnis, der Klimaschutz, welche Bedeutung er gewonnen hat. Und dann kommt die Pandemie. Das ist schon, also manchmal frage ich mich wirklich, oder ich wünschte mir andersrum, wir haben ja in der Sendung angefangen mit hoch auf dem gelben Wagen und tief zurück in die 70er Jahre, das war doch alles noch beschaulicher und manchmal erwische ich mich da bei so einer gewissen Nostalgie, dass das vielleicht auch ganz schön wäre, wenn man in diese Zeit nochmal zurückkehren könnte. Obwohl früher nicht alles besser war.
Wohl wahr. Ich finde es interessant, wie sich die Parameter in nur diesem einen Jahr verschoben haben. Sie haben die Pandemie angesprochen, die ja eine massive Rückkehr des Staates mit sich gebracht hat, also der öffentlichen Ordnung, die versucht, die Dinge in die Hand zu nehmen, die sie in die Hand nehmen muss. Wir erleben ein Deficit Spending, also eine Politik auf Pump, wie sich das ein Oscar Lafontaine wahrscheinlich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Wir haben heute Helge Braun, den Kanzleramtsminister, der mal den Testballon hat steigen lassen, Abschied von der Schuldenbremse. Herr Bergmann, wenn Sie das so beobachten, da merkt man doch eine Verschiebung, auch eine Diskursverschiebung, die Ihnen, also auch im Umfeld da beim Institut der deutschen Wirtschaft, schon Gedanken oder auch Sorgen machen muss.
Absolut, wobei man die Sachen auseinanderhalten muss. Also das Institut der deutschen Wirtschaft, oder vielmehr sein Direktor Michael Hüter, hat im 2019 auch die Debatte um die Schuldenbremse geführt, inwieweit die Schuldenbremse nicht die Bundesrepublik abhält davon, notwendige Investitionen in öffentliche Infrastruktur, Schulen und dergleichen mehr zu tätigen. Das ist für unser Haus eine etwas erstmal überraschende Positionierung gewesen. Aber da ging es tatsächlich um Investitionen, die sich dann unterm Strich auch rechnen. Das, was wir jetzt erleben bei Corona, ist die Imagination unendlicher Staatshaushalte. Und meine Prophezeiung wäre, dass Corona wird im Laufe des Sommers dann vielleicht nicht verschwinden, aber stark zurückgehen, ähnlich wie im letzten Sommer. Und dann werden wir im Bundestagswahlkampf massiv die Debatte darüber erleben, wie diese Corona-Schulden getilgt werden sollen. Und momentan kann man eben sehr viel mit Geld zuschütten. Und auch, es hat ja jetzt in den vergangenen Tagen beispielsweise den Oxfam-Bericht gegeben, dass die Ungleichheit weltweit steigt. Deutschland wurde dann als positive Ausnahme genannt. Da kann man nur darauf antworten, es wäre ja auch komisch bei dem, was der Staat gerade ausschüttet an Geld für soziale Zwecke, auch für soziale Zwecke im Zuge der Pandemie, wenn das wirkungslos bliebe. Aber in der Tat zu beobachten ist, dass die Deutschen momentan den Staat als überaus wirkmächtigen Akteur erleben und das auch bis hinein in Parteien wie die CDU, die Schuldenbremse, was ja so immer so eine Bastion wackel war, dass diese Bastionen ins Wanken gekommen sind. Und das ist schon interessant und das wird uns auch sicherlich die nächsten Jahre dann noch begleiten, politisch.
Ich habe vor ein paar Tagen mit Heinz Bude gesprochen, dem Soziologen, der wirklich wahrscheinlich eher dem linken Feld zuzuordnen ist. Und ganz beeindruckend fand ich dabei seine Sorge, dass wir eine Abwicklung, so nannte er das, eine Abwicklung des Neoliberalismus erleben, bei der dann aber die Kraft der Individuen, also als Träger von Veränderungen, von neuen Konzepten, unter die Räder kommen könnte. Wenn Warnungen schon von Leuten wie Bude kommen in diese Richtung, dann scheint da ganz schön was in Bewegung geraten zu sein.
Ja, absolut. Also in den öffentlichen Diskursen, also ich weiß, dass Heinz Bude sich darum sorgt, in den öffentlichen Diskursen, hat das auch eine Perspektivverschiebung ins, sagen wir mal, links der Mitte-Spektrum gegeben. Das kann man auf breiter Front beobachten. Ich bin sehr skeptisch, was diese These vom Sieg des Neoliberalismus angeht. Ich glaube, dass es diesen Neoliberalismus so nie gegeben hat. Das ist jetzt aber letztendlich eine ideologische Frage. Aber ganz ohne Frage gibt es, und auch wenn man nochmal nach Davos guckt, gibt es jetzt neue Akteure auf dem Spielfeld, was eben früher Wirtschaft und Politik vorbehalten war. Da sind jetzt eben ganz stark NGOs eingerückt und andere Aktivisten zum Teil, die aber, wie soll man sagen, mit so einer Art Heiligenschein wahrgenommen werden und medial enorm diskursprägend sind. Und wenn man so mal ein bisschen zurückdenkt, also ich bin diskursiv geprägt worden. Ich habe mal für Sabine Christiansen gearbeitet. Das war diese Talkshow, die sonntagabends immer lief, Anfang der Nullerjahre.
So kurz nach Walter Scheel, ja.
Das war ganz kurz nach Walter Scheel. Der ist auch noch mal als Gast da gewesen, das stimmt schon. Aber das war noch so die Zeit von Verbandsvertretern. BDI-Präsident war damals Hans-Olaf Henkel eben, der enorm pointiert dort vorgetragen hat in der Sozialstaatsdebatte. Solche Wortäußerungen würde sich heute kein Wirtschaftsvertreter mehr in den Mund legen lassen, weil es einfach, das wäre diskursiver Selbstmord. Mhm.
Aber ob man das jetzt Neoliberalismus nennt oder nicht, es war auf jeden Fall die Zeit, Herr Bergmann, in der man davon ausging, dass die Instrumente des Marktes im Zweifel immer erstmal die besten sind.
Da würde ich bis heute auch noch von ausgehen. Also der Markt ist in der Lage, wahnsinnig viel zu regeln und es ist auch da immer die Frage zu stellen, was ist die Alternative dazu? Also wenn Sie jetzt mal auf die Pandemie gucken, da ist auf rauf und runter auf Twitter die Debatten gelaufen, ja, klar, der Markt regelt das, Pünktchen, und dann gab es zu wenig Masken. Aber glaubt denn irgendjemand, dass in einem nicht marktwirtschaftlichen System man hinreichend Masken hätte bevorraten können? Und was wäre denn passiert? Also ich weiß schon, aus welcher Richtung die Kritik gekommen wäre politisch, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, wir lagern jetzt einfach mal 2 Milliarden FFP2-Masken ein, weil wir befürchten, dass irgendwann eine Pandemie kommt. Das hätte man dann also ökonomisch als eine Fehlallokation von öffentlichem Kapital betrachtet.
Also diese Frage, was stattdessen, die beschäftigt mich ja auch in der Tat. Denn man sieht schon, der Markt ist nicht mehr Maß aller Dinge. Man sieht es auch an dem massiven Eingriff beispielsweise in den Markt der medizinischen Dinge durch staatliche Zahlungen, durch dergleichen mehr. Ich habe den Eindruck, die etwas unzufriedenstellende Antwort ist, dass wir eine Rückkehr des Staates in einer sehr paternalistischen Variante erleben.
Absolut. Absolut, ja. Völlig richtig. Also das ist ja auch das, was Sie von Heinz Bude zitiert haben. Auf die Kraft des Individuums, dem ja auch immer ein gewisses Versprechen von Eigenverantwortung innewohnt, das ist völlig verloren gegangen.